SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Die Geschichte der Frauenbuchbewegung, damit beschäftigen wir uns jetzt. Will heißen mit Frauenbuchverlagen und Frauenbuchläden, die seit Mitte der 1970er Jahre entstanden und die es teils auch heute noch gibt. Eine Folge der 68er-Bewegung. Ein sehr interessanter Teil der jüngeren deutschen, vor allem der westdeutschen Literaturgeschichte. Die Autorin und Publizistin Doris Hermanns hat ein Buch darüber geschrieben. Sand im patriarchalen Getriebe heißt es und sie ist jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Frau Hermanns.
Ja, guten Tag.
Ihr Buch erzählt von feministischen Buchläden und Verlagen, wie und wo und warum sie gegründet wurden und wie sie sich entwickelten. Es ist ein Lesebuch einerseits, aber auch ein Stück Geschichtsschreibung und auch ein Nachschlagewerk. Wurde die Geschichte der Frauenbuchbewegung denn noch nicht erzählt?
Nein, sie wurde auf gar keinen Fall erzählt, weil wer soll sie erzählt haben? Die Frauen, die in den Verlagen oder in den Buchläden arbeiten, haben da schlichtweg keine Zeit zu, weil die sind mit ihren Projekten ausgebucht. Das heißt, es braucht jemand, die einen gewissen Abstand hat und die vor allen Dingen sich die Zeit dazu nehmen kann, um das alles zu recherchieren, weil das alles zu recherchieren ist eine große Arbeit gewesen.
Ja, eine Frau, die einen gewissen Abstand hat, die gleichzeitig aber auch ein bisschen mit drin ist in der Szene, ne, durch die Publizistik und auch das Antiquariat in den Niederlanden, das Frauenbuch-Antiquariat, das sie lange geführt haben. Aber vorab noch mal gefragt, warum braucht es überhaupt feministische Verlage und Buchläden? Gab es denn nicht eigentlich schon genug Geschichten von oder über Frauen oder gab es einfach nicht die richtigen?
Nein, es gab wenig Publikationen zu Frauen, zu Frauenthemen gab es höchstens Bücher, wenn sie im Ausland schon ein Erfolg gewesen sind, dann wurden sie vielleicht mal übersetzt. Selbst Literatinnen, also Schriftstellerinnen, die Romane und so weiter geschrieben haben, wurden damals nicht besonders beachtet. Man lese das Buch über die Gruppe 47, was von Nicole Seifert geschrieben wurde, dann weiß man, dass es so war. Und wenn jede sich einfach mal überlegt, was sie in der Schule über Frauengeschichte gelernt hat oder an Literatur von Frauen gelesen hat, dann wird schnell klar, warum es sehr dringend notwendig war.
Ja, die 70er und die 80er Jahre, das war die Hochzeit der Frauenbuchverlage und der Frauenbuchläden. Gab es denn damals ein, zwei Bücher, die wir auch heute noch mal unbedingt lesen sollten, quasi mit neuen Augen?
Naja, es gibt unzählige Bücher, die wir heute noch lesen sollen. Ich merke es bei jüngeren Frauen, die haben das Bedürfnis danach, das auch zu lesen. Mir sind immer zwei Bücher sehr wichtig. Das ist eins von 1400, Anfang 15. Jahrhundert, jedenfalls Christine de Pizan, Buch von der Stadt der Frauen, was einfach die Geschichte von Frauen aufzeigt, dass es immer schon Frauen in der Geschichte gegeben hat, dass sie nicht irgendwann in den 80er Jahren vom Himmel gefallen sind. Und das andere ist natürlich Simone de Beauvoir, die man heute noch genauso lesen sollte, wie man sie damals gelesen hat. Also wir haben sie ja damals auch schon gelesen. Und es gibt natürlich aus den Frauenverlagen unzählige Bücher, die heute noch lohnenswert sind zu lesen. Ich habe deswegen auch in meinem Buch sehr viele Titel genannt, weil ich von jüngeren Frauen weiß, die Interesse haben, was zu lesen, aber überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Weil wenn niemand die Geschichte aufschreibt, haben die auch keine Titel und wissen nicht, wo sie anfangen sollen.
Die Bücher, die Sie jetzt genannt haben, sind quasi aber älter, also 15. Jahrhundert, sagten Sie, Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht ist, glaube ich, 1951.
59. Ja, ich glaube 51 auf
oder
Deutsch.
Oder auf Deutsch 1951 erschienen. Ja. Auf jeden Fall in der Zeit erschienen, die wurden damals im Grunde wiederentdeckt oder
im nicht Grunde wiederentdeckt. Simone de Beauvoir war ab 1951 lieferbar in Deutschland. Christine de Pizan ist erst in den 80er Jahren übersetzt worden im Hollander Frauenverlag. Rausgekommen und jetzt gerade kürzlich vor 2 Jahren oder so nochmal neu aufgelegt worden. Ja, das sind historische Werke, aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass Frauenunterdrückung einfach zeitlos ist. Dass es immer Frauen gegeben hat, die sich dagegen aufgelehnt haben und die was dagegen gemacht haben. Und was das Neue an der Frauenbewegung war, war eben, dass Frauen sich zusammengetan haben und nicht mehr sich damit haben abfertigen lassen, das ist ein persönliches Problem, sondern gesehen haben, wenn sie mit anderen Frauen gesprochen haben, dass das ein strukturelles Problem war. Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, was in den 70er, 80er Jahren ein großes Thema war, wo die Frauenhäuser entstanden sind, wo die Frauennotrufe entstanden sind, wo überhaupt erstmal im breiteren Raum angefangen ist, sexuelle Gewalt gegen Kinder zum Beispiel zu thematisieren. Das sind alles Themen aus der Anfangszeit der Frauenbewegung, wo vorher, das wurde unter den Tisch gekehrt. Das wurde so, ja, das sind Einzelfälle, da redet man nicht drüber. Und wir wissen inzwischen, dass es anders ist.
ein großes Verdienst der zweiten feministischen Bewegung, ne? Nach der ersten im 19. Jahrhundert. Die zweite kam dann in den, ja, mit der 68er-Bewegung, also vor allen Dingen in den 70er Jahren auf 70er, 80er Jahre. Die weltweit ersten feministischen Verlage und Buchhandlungen wurden ab 1969, schreiben Sie, in den USA gegründet. Und in Deutschland zog man bald nach. 1974 wurde die Frauenoffensive in München gegründet. Das war der erste feministische Frauenverlag bei uns. In München entstand dann ein Jahr später mit Lillemors auch der erste deutsche Frauenbuchladen. Warum war gerade München in Deutschland so progressiv?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es Anfang des Jahrhunderts auch München war. Dass München damals schon eine sehr progressive Stadt war, auch was Frauen in der ersten Frauenbewegung auch schon. Ja, aber was der konkrete Hintergrund ist, ich weiß nicht so viel von München, da bin ich nicht so vertraut mit, muss ich ehrlich sagen.
Auf jeden Fall Süddeutschland, überraschenderweise, auch wenn jetzt in den 70er Jahren West-Berlin mit neuen Frauenbuchläden schnell nachzog. Aber Süddeutschland, wie war das denn im deutschen Südwesten mit Verlagen und Buchläden, also in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, also im SWR-Sendegebiet?
Mit den Verlagen sieht es da schlechter aus. Da hat es in Koblenz den Frauenverlag gegeben und den Chore Verlag in Freiburg. Aber es hat natürlich zahlreiche Frauenbuchläden gegeben. Unter anderem Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Tübingen, Freiburg. In Karlsruhe hat es 3 gegeben, in Stuttgart hat es 3 gegeben. Talestris in Tübingen gibt es bis heute. Der wird auch von den gleichen Frauen noch gemacht, die damit 1979 angefangen haben, was ich sehr beeindruckend finde. Und in Mannheim gibt es noch immer Xantippe, die auch 1978 schon angefangen haben.
Das ist ja eine ganze Menge.
Ja.
Toll. Von Ostdeutschland aber erfahren wir in Ihrem Buch leider fast nichts. Dabei dachte ich mir so, der Sozialismus, der setzte doch so dezidiert auf die Emanzipation der Frau. Gab es denn in der DDR keine Frauenbuchbewegung oder warum spielt das in Ihrem Buch keine Rolle?
Also es hat 2 Frauenbuchläden in der ehemaligen DDR gegeben, aber erst nach 1990. Also da von einer Bewegung zu sprechen, fände ich den falschen Ausdruck. Und in der DDR war das überhaupt nicht vorhanden. Also es gab keine Frauenbuchläden oder Verlage oder ähnliches. Es gab den Verlag der Frau, fällt mir jetzt gerade wieder ein, den gab es schon. Aber da wurden dann historische Sachen oder solche Sachen. Aber das würde ich jetzt nicht, weil ich habe mich auf die Projekte beschränkt, die aus der autonomen Frauenbewegung entstanden sind. Und das war der Verlag der Frau aus der DDR sicher nicht.
Ja. Männer durften die Buchläden damals teilweise nicht betreten, einfach weil die Frauen einen Platz für sich brauchten. Heute würde man das einen Safe Space nennen. Manchmal wollten und durften die Männer aber doch rein. Ging das gut?
Das ist immer sehr unterschiedlich. Ich kann das nicht für alle gleichermaßen sagen, weil jeder Buchladen war anders. Die einen haben Männer reingelassen, die anderen nicht. Das ist schon mal ein Unterschied. Da hat es auch immer sehr große Diskussionen drüber gegeben. Es ging sicher nicht immer gut, weil Männer daran gewöhnt waren. Sie haben das Sagen und auch so in den Frauenbuchläden aufgetreten sind, dass sie dann gesagt haben, was die Frauen anders machen sollten, was sie für andere Bücher haben sollten, ihren Partnerinnen oder Freundinnen oder mit wem immer sie da waren, gesagt haben, welche Bücher sie kaufen sollten und sich dabei super toll vorkamen. Es ändert eine Atmosphäre im Raum, wenn ein Mann dabei ist. Und es braucht wirklich nur einer zu sein. Zudem sind anfangs die Frauenbuchläden auch Beratungszentren gewesen für misshandelte Frauen, für Frauen, die Gewalt erlebt haben. Man kann keine Beratung von Frauen machen, wenn ein Mann daneben sitzt oder steht oder sich gar einmischt. Es gibt ganz viele Themen, über die ich in meinem Laden zum Beispiel auch nicht geredet hätte, wenn da ein Mann gewesen wäre.
Ihr Laden. Ganz genau. Dazu kommen wir jetzt auch noch. In Ihrem Buch beschreiben Sie die Entwicklungen in verschiedenen Ländern. Deutschland, wichtiges Land natürlich. Die USA spielen auch eine große Rolle. Und dann sind da die Niederlande, die bei Ihnen eine große Rolle spielen. Waren die Niederlande in Westeuropa denn in puncto Frauenbuchbewegung besonders progressiv? Oder hat dieser Fokus bei Ihnen doch auch einen biografischen Hintergrund? Denn wie gesagt, Sie haben 25 Jahre lang in Utrecht gelebt und Sie haben ein Frauenbuchantiquariat in Amsterdam geführt.
Es hat mehr persönliche Gründe, muss ich sagen. Also ich würde die Niederlande auf keinen Fall also davon sagen, dass die weiter radikaler oder irgendwas gewesen wären. Es hat viele Frauenbuchläden gegeben, die es heute alle nicht mehr gibt. Es gibt keinen einzigen mehr in den Niederlanden. Es kommen jetzt langsam wieder Verlage, was ich ganz interessant finde. Also jedes Land hat ja seine eigene Geschichte. Ich habe ein bisschen über Italien geschrieben, weil Italien den ersten Frauenbuchladen in Europa hatte. Ich habe Frankreich genannt, weil es eins der frühen war. Aber ich kann weder Italienisch noch Französisch. Ich habe da auch nicht gelebt. So, von daher ist mein Zugang einfach ein geringerer. Und ich kann natürlich über die Niederlande mehr schreiben, weil ich da einfach einen Großteil meines Erwachsenenlebens gelebt habe und die Läden kenne, die Verlage kenne und so weiter. Also mich da sehr viel besser mit auskenne. Aber auch England zum Beispiel ist für mich persönlich eigentlich fast das wichtigste Buchland gewesen.
Ah ja.
Oder ist es noch immer?
Ja, in vielen englischsprachigen Publikationen, ja.
Ja, England hat dadurch einfach auch eine ganz andere Tradition, die uns in Deutschland fehlt. England hat zwei Verlage, die sich auf Frauenliteratur spezialisiert haben. Dadurch ist einfach die Sichtbarkeit von Schriftstellerinnen in England eine ganz andere als in Deutschland. Hier gibt es immer mal hier eine Veröffentlichung, da eine Veröffentlichung, aber es hat keine Kontinuität. Wenn hier irgendwie wieder mal das 100. Mal irgendeine Liste der besten Bücher erstellt wird, sind die Frauen zu suchen. In England kann man ungefähr die Hälfte sagen. Es pendelt ein bisschen je nach Liste so zwischen 40 und 60, aber da sind immer sehr, sehr viele Frauen vertreten. Und wenn hier wieder ein Kanon aufgestellt wird, sind die Frauen weit zu suchen.
Das ist wahr. Dieses Jahr wird Mrs. Dalloway von Virginia Woolf gefeiert, weil es vor 100 Jahren publiziert wurde. Virginia Woolf spielt auch eine wichtige Rolle. Ja. Es gibt die Literaturzeitschrift oder die Rezensionszeitschrift Virginia auf Deutsch, die es auch heute noch gibt. Sie sind selbst in der Redaktion, schreiben auch für die Zeitschrift. Die Zeitschrift spielt in Ihrem Buch auch eine Rolle. Sie erwähnen sehr, sehr vieles aus dieser Frauenbuchbewegung. Es ist insofern ein anschauliches Kompendium, was Sie geschrieben haben, aber auch ein Nachschlagewerk mit Zeittafeln und einem ausführlichen Register. Für so eine Betrachtung braucht es ja immer auch ein bisschen historischen Abstand, um das Ganze in den Blick zu nehmen. Tatsächlich sind aber nur wenige Frauenbuchverlage und Buchläden übrig geblieben. Ist denn die Zeit der Frauenbuchbewegung vorbei?
Nein, sie ist nicht vorbei. Ich glaube eher, dass sie langsam wieder anfangen wird, weil es gerade sehr große gesellschaftliche Rückschläge gibt. Je nachdem, wie sich das weiterentwickelt, wird das auch wieder zurückkommen. Wie gesagt, also in anderen Ländern sehe ich Neugründungen auch wieder. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Magas Verlag seit, ich glaube, 2 Jahren. Es gibt die Frauenlesbenbuchhandlung in Berlin seit letztem Herbst. Also es gibt immer wieder Neugründungen und es gibt einfach Verlage weltweit. Jetzt in der Ukraine zum Beispiel gibt es jetzt einen neuen Frauenverlag. Es lebt. Es lebt nicht mehr so, wie es in den 80er Jahren gelebt hat. Der Austausch fehlt ein bisschen, weil die internationalen feministischen Buchmessen fehlen, über die ich ja auch sehr ausführlich geschrieben habe. Und was mir noch wichtig war, also zum einen aufzuzeigen, dass es eine internationale Bewegung war und ist, weil wir kennen uns ja noch alle. Wir sehen uns auch immer noch auf Messen wie in Frankfurt oder so. Und zum anderen die Zusammenarbeit, die es gegeben hat, weil feministische Buchmessen sind ja nicht nur zum Bücherverkaufen, sondern auch zum Diskutieren von feministischen Inhalten gewesen. Das ist auch ganz wichtig. Und mir war es wichtig, es ist ein Buch über eine Bewegung, dass ganz viele andere Stimmen dann noch zugekommen sind. Also ich habe einige gefragt, speziell was zu schreiben für das Buch. Und von anderen habe ich ältere Texte genommen, die sie zum Beispiel zu den feministischen Buchmessen geschrieben haben.
Tatsächlich lebt Ihr Buch von vielen Zitaten. Es kommen viele Menschen aus der Szene zu Wort und auch von eigenen Beschreibungen, eigenen Erfahrungen, die Sie eingebaut haben. Das alles im Buch Sand im patriarchalen Getriebe, so heißt das Buch, Untertitel zur Geschichte der Frauenbuchbewegung. Erschienen ist das Buch im Aviva Verlag. Ich bin Katharina Borchert, Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich jetzt bei Ihnen, Doris Hermanns. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.